Unser Weg in den Himmel, so heißt es heute in einem ersten Teil hier im Katechismus. Wir hören Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es war nur wenige Tage nach dem Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August. Da hielt Pater Nikolaus Kleemeyer einen Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Das ist in Oberbayern. Wir dürfen dort immer wieder zu Gast sein und mitschneiden bei Einkehr- und Fortbildungstagen. Unser Weg in den Himmel hieß das Thema von Pater Nikolaus Kleemeyer, der den Blick auf das Ziel unseres Daseins richtete, den Himmel. Unser Weg in den Himmel, erster Teil, hören Sie Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi.
Das Thema, das wir heute ein bisschen besprechen wollen, ist das Thema des Himmels. Ich glaube, gerade auch jetzt nach Mariä Himmelfahrt, ein Thema, das schön ist, das ein bisschen zu vertiefen, nicht zu überlegen, um was geht es, nicht? In diesen Einkehrtagen nehmen wir immer oft dann ganz normale Themen, die uns auch geläufig sind, nicht? Wir alle können mehr oder weniger sagen, was es bedeutet, was der Himmel ist, und wir haben auch eine gewisse Sehnsucht danach und wissen, es geht darum, das ewige Leben, und es geht darum, bei Gott zu sein, und das eben ein bisschen zu vertiefen, nicht? Weil das sind immer Elemente, die im Glauben wichtig sind, nicht? Wir haben den Alltag des Glaubens, aber es ist wichtig, dass wir immer wieder auch lernen, die Glaubenswahrheiten ein bisschen besser und tiefer zu verstehen. Zu verstehen besonders mit dem Herzen, aber oft brauchen wir auch ein bisschen ein Verständnis vom Kopf her, um das Herz auch wieder ein bisschen zu erwecken, nicht? Und einer dieser Themen, an die wir vielleicht selten denken, weil wir einfach auch so verbunden sind mit dem Alltag und mit den verschiedensten Dingen, die gemacht werden müssen, ist eben auch das Thema des ewigen Lebens. Und wenn man dann überlegt, was für eine Wichtigkeit das eigentlich in unserer Existenz hat, dann würde man eigentlich fast sagen wollen, eigentlich sollte man die ganze Zeit darüber nachdenken. Wenn man überlegt, dass unser Erdenleben dann doch recht schnell vorübergeht und dann weiß, die Ewigkeit bedeutet wirklich Ewigkeit und das so ein bisschen in Proportion stellt, dann merkt man gut, ich sollte mich nicht zu sehr verwurzeln hier in dieser kurzen Zeit der Pilgerfahrt, des Pilgerganges. Warum? Weil es eben danach eine Ewigkeit gibt, nicht? Und Ewigkeit bedeutet Ewigkeit, das heißt, es ist ein bisschen länger als 80 Jahre hier auf dieser Erde. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns damit immer wieder, dass wir diesen Wahrheiten immer wieder begegnen, nicht? Oft ist es ja so, dass bei den Glaubenswahrheiten wir im gewissen Sinne vor etwas stehen, was wunderbar ist, was riesig ist, aber was wir nicht wirklich erfassen können. Mir geht es manchmal so bei ganz technischen Dingen, nicht? Ich weiß nicht, wenn man in meiner Generation dann schon vor einem Computer steht und sagt, wie kann es sein, dass in so einem ganz kleinen Computerchen oder so ganz kleinen Computerelementen so viel passieren kann, so viel Daten gespeichert sind, nicht? Früher war es ja noch so, ich bin noch in der Zeit aufgewachsen und Sie natürlich erst recht, in denen es eben noch diese dicken Floppy-Disks gab, und da war es dann vielleicht schon mal etwas Großes, wenn man da ein paar Dokumente drauf speichern können kann, nicht? Und die heutzutage ist ja so, dass die sogenannten USB-Sticks schon so klein sind, dass man sie jetzt tendenziell wieder ein bisschen größer macht, damit sie einem nicht verloren gehen, weil man könnte schon in einer millimeterkleinen Chip könnte man, glaube ich, schon Informationen unterbringen, die vielleicht sogar das Gehirn des Menschen übertreffen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall steht man da vor einer Sache, vor der man weiß, es funktioniert, es muss wahr sein, weil ich kann das bestätigen, ich kann es in den Computer reinstecken und merke, wie viel in so einem kleinen Plastikstückchen drin ist an Information, aber irgendwie kann man es nicht erfassen, dass all das funktioniert mit den einzigen Code 0 und 1 und mit Strom und mit Magneten, sagt man, wie kann das funktionieren? Bei den Glaubenswahrheiten ist es noch sehr viel größer und sehr viel extremer. Wir wissen, dass wir fürs ewige Leben bestimmt sind, und wir wissen, dass das ewige Freude sein wird, aber wir stehen vor diesem Geheimnis und sagen, ich weiß es, aber ich kann es irgendwie nicht ganz erfassen, weil wir einfach auch begrenzt sind von unserem Fassungsvermögen. Aber das Wichtige ist, dass das Beschäftigen, das sich Beschäftigen mit diesen Glaubenswahrheiten bei den Glaubenswahrheiten anfängt, eben nicht nur an unserem Intellekt, das heißt an unserem Kopf zu arbeiten, sondern auch an unserem Herzen. Wenn ich mich beschäftige mit einem Computer, dann wird das mein Herz nicht unbedingt ändern. Vielleicht verstehe ich dann ein bisschen besser, wie es funktioniert, aber dass es unbedingt mein Herz davon geändert wird, das nicht. Aber bei den Glaubenswahrheiten ist es anders. Wenn wir uns eben beschäftigen mit den Glaubenswahrheiten, dann ändert sich was in unserem Herzen. Oft merken wir das vielleicht nicht. Aber es gibt etwas, es gibt die Gnade, es gibt etwas, was in unserem Herzen sich bewegt und was sich verändert. Innere Einstellungen, nicht? Zum Leben, zum Mitmenschen. Ein irgendwie tieferes Verständnis von dem, wer Gott ist, was es bedeutet, mit ihm zu sein, etc. Und das ist ein bisschen das Ziel auch von so einem Einkehrtag, dass wir uns ein bisschen beschäftigen damit und erlauben, dass das eben in unser Herz kommt. Und wenn es unser Herz ein bisschen verändert, dann verändert das unser ganzes Leben, unseren Alltag, nicht? Unsere Beziehungen, sei es zu Gott, wie auch zu den Mitmenschen, zu der Arbeit, zu uns selber. Und das ist ein bisschen, was wir erreichen wollen. Im ersten Impuls möchte ich einfach im Allgemeinen über zwei Aspekte sprechen des Himmels. Nicht? Wenn wir an den Himmel denken, gibt es so zwei Elemente, die ich ein bisschen beleuchten möchte über das, was der Himmel ist und was er für uns sein sollte. Und im zweiten Impuls wollen wir ein bisschen überlegen, gut, diese beiden Aspekte des Himmels oder die Wahrheit des Himmels im Allgemeinen oder unsere Berufung zum Himmel, wie kann das konkret werden in unserem Alltag? Was bedeutet das für unser Alltag? Was bedeutet das für unser Menschsein hier auf Erden? Und was bedeutet mir das, dass ich heute ein bisschen über den Himmel nachgedacht habe, aber morgen dann nicht wieder in meinen Alltag hineinrutsche? Oder gibt es Elemente, die mir helfen, wirklich mit diesem Weitblick zu versuchen, weiterzuleben? Das ist natürlich immer etwas Mühsames, zum Teil etwas Mühsames, aber etwas, was möglich ist und was wir eben erreichen wollen. Genau, deswegen der erste Impuls, einfach über zwei konkrete Aspekte, Elemente, die wir ein bisschen betrachten wollen, über das, was der Himmel denn ist. Genau. Und dazu vielleicht erstmal ein Text aus dem Johannesevangelium, den wir kurz lesen wollen. In Johannes 14 lesen wir ja, im 13 fängt ja der große Abschied Jesu an. Das sind diese großen Texte, in denen Christus beim letzten Abendmahl ebenso die wichtigsten Wahrheiten auch seines Herzens und seiner Mission und Sendung hier auf Erden versucht, den Jüngern beizubringen, nicht zu überbringen. Und in Johannes 14 lesen wir: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das soll ein bisschen ein Text sein, mit dem wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen wollen. Dieses wunderbare Wort Christi, der eben sagt, ich gehe in den Himmel, ich gehe in die Ewigkeit, ich gehe zu meinem Vater, um einen Ort vorzubereiten. Hier einfach eine kleine persönliche Geschichte. Meine jüngere Schwester ist dabei, ein kleines Kind zu bekommen, ihr erstes Kind. Ende September soll es geboren werden. Ich habe es gerade vor ein paar Tagen, sie sind gerade umgezogen von Kalifornien, ich lebe in den Vereinigten Staaten. Und sie ist gerade umgezogen von Kalifornien wieder nach North Carolina und haben dort ein kleines Häuschen gemietet, typisch amerikanisch gemütliches Häuschen, im New England-Stil, wie es die Amerikaner gern haben und wie es auch wirklich sehr gemütlich ist. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon einen Raum, der bestimmt ist für dieses neue Baby. Nicht? Und man würde sagen, das ist doch alles viel zu früh, aber natürlich ist dieser Raum schon schön vorbereitet. Alles steht dort schon. Nicht? Es gibt die schönen Bilder an den Wänden, kindgerecht, kleine Bilder von kleinen Tierchen, so gezeichnete Bildern von kleinen Tierchen, ein kleiner Löwe, ein kleines Hündchen, ich weiß nicht, was. Es gibt ein Regal mit den Kinderbüchern, natürlich auch die Kinderbücher, die wir als Kinder gehabt haben, nicht? Der Schellenursli zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, in der Schweiz gibt es ein schönes Kinderbuch, das heißt Schellenursli, weil wir oft in der Schweiz waren, etc. Nicht? Das heißt, bis ins kleinste Detail ist dieser Raum schon vorbereitet für eine Person, die dorthin kommen soll. Und als ich das so ein bisschen betrachtet habe und gesehen habe, habe ich gedacht, das ist genau das, was Christus vermitteln möchte. Ich gehe voraus, ich gehe dorthin in den Himmel zu meinem Vater, um euch einen Platz, eine Wohnung vorzubereiten. Und ich habe gedacht, was bedeutet das, dass eine Person, jetzt wie meine Schwester, ich war dann auch vor ein paar Tagen mit meiner Mutter in München zum Einkaufen und da haben wir Babykleidung gekauft, das heißt auch mit all der Liebe Babykleidung ausgesucht, das war ein bisschen für mich eine neue Erfahrung, nicht? Aber was bedeutet das, dass wir als Verwandte eben uns vorbereiten auf eine Person, die kommt und andersrum, dass wir den Platz, den Ort, nicht, dieses Empfangen vorbereiten für diese Person. Die tiefe Botschaft ist natürlich, dass man sagt, diese Person ist willkommen. Das heißt, diese Person, die sich jetzt vorbereitet, auf diese Welt zu kommen, die wollen wir empfangen. Wir wollen ihr zeigen, dass sie willkommen ist. Nicht? In unserem Herzen haben wir diese Person schon angenommen. Sie wissen das von der römischen Kultur, dass dieses Annehmen von der Person, dass das fast ausgelagert wurde nach der Geburt. Das heißt, ein Römer früher, auch im römischen Recht, konnte ein Baby seinen Sohn oder seine Tochter annehmen oder nicht annehmen. Und das Dramatische war, wenn sie es nicht angenommen haben, dann wurden die Kinder umgebracht. Nicht? In Rom gibt es einen Ort, wo man dann die Kinder umgebracht hat. Nicht? Es war ein bewusster Akt, dieses Kind, ja, ich möchte es annehmen oder nicht. In der heutigen Kultur kennen wir was Ähnliches, nicht? Das Problem, dass man jetzt schon so weit ist, dass man sagen kann, ich möchte es eigentlich nicht annehmen, weil es nicht die Kriterien erfüllt, nicht, die es eigentlich erfüllen sollte. Nicht? Da sehen wir auch das Dramatische daran. Aber wie schön ist es, genau das zu hören von Christus. Ich bereite eine Wohnung vor. Das heißt, dahinter steckt etwas ganz Großes. Und zwar, dass es einen Gott gibt, der uns angenommen hat. Dieser Akt des Vorbereitens ist ja eine Art, jemanden anzunehmen und zu sagen, du bist gut, ich nehme mich an, so wie du bist. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, das ist das ganz, ganz Wichtige. Es gibt im gewissen Sinne zwei Eigenschaften, die dieser Satz Christi ausdrücken möchte. Nicht? Ich bereite eine Wohnung für euch vor. Eben das Erste, wie wir gesagt haben, ist, dass wir akzeptiert sind. Gott möchte durch diesen Satz, durch diesen Himmel, durch diese Wahrheit des Himmels und sagen, du bist akzeptiert, du bist dafür geschaffen, in Ewigkeit mit mir zu sein. Es gibt einen Platz für dich. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen so eine Gefahr, wenn wir an den Himmel denken und an Gott denken und die Milliarden von Menschen, die es gibt und die es in der ganzen Geschichte der Menschheit gegeben hat, dass wir sagen, ist schon recht nett und gut, aber bei so vielen Menschen, gut, vielleicht ist der Himmel so riesig, dass wir alle Platz haben, aber dass wir wirklich einen Platz im Herzen Gottes haben, ist irgendwie dann schon ein bisschen abstrakt für uns, nicht? Das heißt, wenn eine Mutter 3 Kinder hat, dann sagen wir, gut, die 3 Kinder kann sie schon lieben, aber wenn sie jetzt, weiß nicht, 20.000 Kinder hätte, dann würden wir sagen, gut, die gute Mutter, die mag schon eine gute Mutter sein, aber mit 20.000 Kindern ist es, glaube ich, wirklich so, dass sie ein bisschen überfordert ist, nicht? Und vielleicht nicht wirklich Fürsorge zeigen kann für jedes ihrer Kinder. Und vielleicht auch nicht jedes ihrer Kinder so gut kennt, dass sie wirklich sagen kann, ich liebe es über alles und ich würde mein Leben für dieses Kind hingeben. Und das kann sich so ein bisschen hinein spielen auch in unser Herz, wenn wir an Gott denken. Dass wir sagen, ist das denn überhaupt möglich, dass Gott wirklich konkret mich liebt, annimmt und einen Platz für mich hat im Himmel? Und da kommt natürlich der Glauben hinein und diese Glaubenswahrheit hinein, zu wissen, ja, es ist möglich, Gott ist allmächtig, er ist allwissend und er ist eben reine Liebe und er hat mich geschaffen. Das heißt, es gibt diese Erfahrung der Akzeptanz, er hat mich angenommen. Gerade heutzutage merken wir, dass gerade auch in der jüngeren Generation, die auch in den Glauben wieder hineinwächst und den Glauben auch neu erlebt, und da kann man auch schön sehen, dass es das immer wieder neu gibt, nicht wie viel auch neuen Schwung gibt es in der Kirche, dass dieses Element des Angenommenseins irgendwie fast im Zentrum steht von dieser neuen Spiritualität. Nicht? Die Wichtigkeit für diesen jungen Menschen, dass er angenommen wird von Gott. Und dass er weiß im Gebet, auch in der Erfahrung des Gebetes, ja, Gott liebt mich ganz persönlich. Das ist so einer der wichtigen Eigenschaften, wenn wir eben über den Himmel sprechen. Nicht? Zu wissen, es geht darum, dass Gott den Ort vorbereitet, weil er uns angenommen hat. Und das Zweite ist eben dieses schöne Element, dass Gott sich sehnt nach uns. Nicht? Wenn ich meine Schwester anschaue, aber auch mich selber und meine Mutter, dann merken wir, ja, wir freuen uns auf dieses Kind, das bald geboren wird. Nicht? Wir sehnen uns danach. Alles ist schon vorbereitet, weil man im gewissen Sinne das alles ein bisschen vorholen möchte. Nicht? Es gibt ein sehr lustiges Bild von meinem Schwager, wie er dann eins dieser Trage, es gibt ja auch diese Tragegurte, wo dann die Kinder reingesetzt werden, wie er das schon mal anprobiert mit so einem Stofftierchen. Okay. Das ist ein sehr niedliches Bild. Aber es sagt genau das, nicht im gewissen Sinne ein Vorholen von dem, was dann irgendwann geschehen wird. Nicht? Es gibt eine Sehnsucht danach. Man möchte ihn schon unter uns haben. Und das ist es eben auch. Gott sehnt sich da noch nach. Wenn Gott sagt, ich gehe in den Himmel und bereite schon alles vor, um fast zu sagen, ich kann es eigentlich überhaupt nicht mehr erwarten, dass du kommst. Und das ist eine tiefe Erfahrung, die wir eben in unser Herz immer wieder versuchen sollen, im Gebet zu erfassen. Nicht? Mit dem Herzen zu erfassen, es gibt wirklich einen Gott, der mich angenommen hat, der in seinem Herzen und in seiner Ewigkeit einen Platz für mich hat. Wie schön zu überlegen, Gott hat einen ewigen Plan und innerhalb dieses ewigen Planes gibt es einen konkreten Ort in seinem Herz und seinem Gedanken, in dem er gesagt hat, du ganz konkrete Person sollst in Ewigkeit mit mir sein. Und von Ewigkeit habe ich das schon so bestimmt. Ganz wichtiger Gedanke für uns. Dort finden wir auch unsere tiefe eigene Identität. Wir sind dazu bestimmt, wirklich in Ewigkeit mit Gott zu sein. Und er wollte das so. Als er uns geschaffen hat, hat er gesagt, ich habe dich geschaffen genau deswegen. Nicht damit du hier ein guter Bauer bist oder ein guter Manager oder eine gute Mutter bist oder ein guter, was auch immer sie sind, nicht? Oder was wir sind, ein guter Priester bist. Sondern damit du in Ewigkeit mit mir bist, ganz konkret du. Und das Schöne ist eben, dass Christus sagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Es ist kein Fertighaus, nicht? Sondern hinter der Vorbereitung steckt eine Person. Christus sagt nicht, ich gehe und sage den Engeln, die sollen eine Wohnung für euch vorbereiten. Sondern er ist derjenige, der in jedes Detail dieser neuen Wohnung etwas hineinsteckt. Er ist derjenige, der das aufbaut. Und das ist auch so ein Gedanke, den wir vertiefen dürfen, nicht? Was bedeutet das? Dass Christus im gewissen Sinne für uns den Himmel vorbereitet. Wenn man eine Person sehr liebt und etwas für sie machen möchte, dann möchte man es selber machen. Dann möchte man das nicht aus der Hand geben. Dort, wo Liebe hineingesteckt werden möchte oder wo etwas gut gelingen soll, nicht, dann nimmt man das selber in die Hand. Ich bin zum Beispiel eine Person, die dazu neigt zu sagen, besser gelingt es gut und ich mache es, als dass ich es jemand anderem überlasse. Nicht? Manchmal muss man auch lernen, die Dinge anderen zu überlassen. Nicht? Aber oft ist das ein Element, zu sagen, wenn man möchte, dass etwas gut gelingt, vielleicht auch, weil eine persönliche Beziehung damit spielt, dann nehme ich das lieber selber in die Hand. Und wie schön ist, dass Christus das sagt: Ich bin derjenige, der diese Wohnung vorbereitet und diese Wohnung eben bereitet und schmückt und ausstattet. Ich bin es, weil ich das in die Hand nehmen möchte. Warum? Weil die Beziehung zu dir dort im Spiel, auf dem Spiel ist. Das eben zu wissen, die zentrale Botschaft des Himmels ist eben, dass dahinter, hinter diesem ganz schönen Himmel, den sich vielleicht jeder anders ausmalt, dass dahinter eben eine Person steckt und steht, die mich möchte, die mich ersehnt, die mich liebt und die einen Platz für mich vorbereiten möchte. Das heißt, der Wert liegt nicht so sehr im Ort, sondern in der Person, die dahinter steckt. Und sie kennen, das ist uns geläufig, dass man eben oft sagt, der Himmel ist nicht so sehr ein Ort, sondern eine Person. Aber genau aus diesem tiefen Grund. Die Kraft des Himmels liegt eben in der Person Christi. Die Freude des Himmels ist seine Person. In dem Buch Einführung ins Christentum, das habe ich glaube ich auch manchmal schon erwähnt, spricht Josef Ratzinger von einer sehr menschlichen Erfahrung. Er sagt, wenn wir in einem Raum sind mit einer toten Person, nicht? Und wir sind ganz allein in diesem Raum und vielleicht der Raum ist auch noch ein bisschen dunkel, dann ist es schwierig für uns, nicht? Auch wenn wir wissen, die Person ist nicht mehr lebendig und sie kann mir nichts mehr anhaben, aber ein bisschen so diese Konfrontation mit etwas, was wir nicht so gut kennen, wie der Tod zum Beispiel, ist nicht einfach für uns. Und er sagt, Wie anders ist das, wenn in diesem Raum gleichzeitig eine Person ist, die wir lieben? Nicht? Ich erinnere mich, als mein Großvater gestorben ist, da war ich 12, 13 Jahre und das war irgendwie bei uns Tradition, dass wir ihn noch eine Woche im Haus behalten haben, um uns zu verabschieden von uns. Nicht? Und für mich und uns als Kinder war das eine sehr intensive Erfahrung. Nicht? Eben diesen Leichnam dort noch im Büro liegen zu sehen. Und dieses ganz alleine bei ihm sein war fast unmöglich. Aber klar, wenn wir dann als Familie dorthin gegangen sind, um nochmal bei ihm zu beten, das war dann eine ganz andere Sache. Nicht, das war möglich. Wenn die Mutter dabei war, der Vater dabei war, dann hat man sich sicher gefühlt. Das heißt, da merken wir, wie kraftvoll eine Person sein kann, die Anwesenheit einer Person sein kann. Und so ist es im Himmel. Nicht? Im Himmel ist die Kraft und die Schönheit und die Ruhe, die wir finden im Himmel, liegt darin, dass wir bei der Person sind, die Christus selber ist. Das heißt, es ist Christus selber, der diese Person ist und der diesen Himmel eben ausfüllt. Und ich würde Sie einladen, nicht, dass wir versuchen, im Gebet eben diese Erfahrung zu machen. Ich lese es einfach nochmal einen Teil vom Evangelium, und zwar in Lukas 22, auch wieder, das ist auch nur ein Satz, aber auch wieder der Beginn des Mahles, wo wir nochmal sehen, wie sehr und wie tief eben die Sehnsucht Christi ist, bei uns zu sein und mit uns zu sein. Auch wieder da nur dieser Anfangssatz von dem Mahl, von dem eucharistischen Mahl. Als die Stunde gekommen war, legte er, Christus, sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Deswegen würde ich uns alle einladen, nicht, dass wir das versuchen, auch dann später im Gebet zu vertiefen und zu betrachten. Nicht? Diese Tatsache, dass der Himmel, auf den wir hinarbeiten, auf den wir hinzugehen, für den wir bestimmt ist, dass dieser Himmel prinzipiell eine Person ist, die uns liebt, die uns ersehnt und die mit uns sein möchte. Und das eben nicht banalisieren, sondern wirklich die Tiefe davon versuchen zu erfassen im Gebet. Ich komme wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Nicht? Auch wieder dieser Fokus darauf, dass auch ihr dort seid, wo ich bin. Nicht? Um was geht es Gott darum? Dass wir bei ihm sind. Nicht? Dass die Freude Gottes ist es, wenn wir bei ihm sind, wenn wir in seiner Nähe sind, wenn wir mit ihm sind. Nicht? Wie groß ist eben die Freude von den Eltern, wenn die Kinder um sie herum sind. Wie groß ist die Freude, wenn die Familie vereint sind, wenn Freunde vereint sind. Nicht? dass diese Kraft eben der Gemeinschaft, und wie groß ist die Kraft der Gemeinschaft? Natürlich ganz besonders, wenn Gott im Zentrum steht. Das war ein bisschen dieses erste Element, über das wir heute sprechen wollten oder sprechen wollen, wenn wir über den Himmel sprechen, nicht? Der Himmel ist nicht so sehr ein Ort, auch wenn es ein Ort ist, weil wir mit Leib und Seele dort sein sollen, aber der Himmel ist besonders Person und Beziehung zu einer Person, und das ist Gott selber. Und eben ein Gott, der jetzt schon dabei ist, uns eben sich vorzubereiten auf uns. Sie kennen sicherlich auch das Hohelied im Alten Testament, haben davon gehört, vielleicht auch schon mal ein bisschen darin gelesen, nicht? Eben auch einer der großen alttestamentlichen Lieder, Bücher, die besonders sind, weil man eigentlich immer gedacht hat früher, dass es ein Hochzeitslied ist, welches dann später angewandt wurde, um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zu beschreiben. Aber es gibt auch schon einige Theologen, einige Gelehrte, die sagen, nein, es ist eigentlich von Anfang an, von Beginn an ein Lied, das heißt ein Buch gewesen, das die Beziehung zwischen Gott und den Menschen beschreiben wollte. Aber eben in Begriffen der Eheliebe, nicht in Begriffen der ehelichen Liebe. Und das ist etwas sehr Besonderes, nicht? Liebe eben die Sehnsucht ist, die eben vereint sein möchte mit dem anderen. Und das ist die große und tiefe Liebe, die Gott wirklich zu uns hat. Und einfach noch als zweites Element jetzt für diesen ersten Vortrag ist doch auch dieses Element, wir haben gesagt erstmal die Person, aber schon auch das Element, dass es um einen Platz, einen Ort geht. Das heißt, es gibt diese persönliche Dimension, nicht? Himmel bedeutet Beziehung zu Christus, zu Gott, aber es ist auch ganz klar, dass es um einen Ort geht. Nicht um etwas Konkretes. Und das kennen wir eben auch selber, nicht? Wie wichtig ist für uns das Zuhause? Es ist, wenn man in den Ferien war, dann ist es immer schön, neue Dinge zu erfahren und vielleicht neue Orte zu erkundschaften und mal zu sehen. Aber wie gerne kommt man dann doch wieder nach Hause, nicht? Zu dem Ort, den man selber ein bisschen noch geschaffen hat, wo einem alles vertraut ist, wo man sich sicher fühlt, wo man die Leute drumherum einigermaßen gut kennt, die Landschaft gut kennt, Beziehungen aufgebaut hat. Das heißt, dieses Zuhause-Sein hat eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Wichtigkeit in unserem Leben. Es fängt schon an mit der Kultur und dem Land, nicht? Wir alle sind auch Frucht und auch Söhne unserer eigenen Kultur. Und wenn sie jetzt mal dann für ein paar Wochen, ich weiß nicht, in einem ganz anderen Land waren, dann sind sie im gewissen Sinne wieder froh, nach Deutschland zurückzukommen, weil sie sagen, ja, das ist irgendwie das Land, in dem ich aufgewachsen bin und das ich kenne, nicht? Oder diejenigen, die vielleicht woanders aufgewachsen sind und dann hier im Moment leben, wie oft ist es schön für sie, wieder zurückzugehen zu den Anfängen des eigenen Menschenlebens, nicht? Es ist etwas Normales, dass wenn man dorthin zurückgeht, wo man aufgewachsen ist, dass man irgendwie eine gewisse Freude empfindet, nicht? Weil es einem vertraut ist, was dort ist. Man findet im gewissen Sinne seine eigene Identität, nicht? Man geht zurück an den Ort, wo man aufgewachsen ist und merkt, so viele Dinge von diesem Ort haben mich geprägt und machen das aus, was ich bin. Das heißt, die Geborgenheit für uns von einem Ort, einem konkreten Ort, ist wesentlich und hat eben auch eine sehr große Auswirkung auf unsere Persönlichkeit und auch unsere Psyche. Nicht? Wenn wir an Geschichten denken, und die kennt vielleicht jeder von Ihnen, von Menschen, die vielleicht als Kinder eben das nicht gehabt haben, nicht diese Erfahrung. Wie schlimm ist es für ein Kind, wenn es nach Hause kommt, aber das nicht gerne hat, nach Hause zu kommen. Wenn es nicht willkommen ist zu Hause. Wie viel kann dann kaputt gehen in der Seele für immer? das ist dramatisch oft, dramatisch zu sehen, wenn Menschen eben nicht angenommen sind im eigenen Haus oder von der eigenen Mutter, von dem eigenen Vater. Es kann eben eine verheerende Auswirkung wirklich haben auf die Persönlichkeit und auch die Stabilität des Menschen. Und so verstehen wir, dass nicht nur das menschliche Zuhause wichtig ist, sondern auch das geistliche Zuhause. Klar, das menschliche Zuhause empfinden wir mehr, aber auch unsere Seele hat eine Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Nicht? Auch unsere Seele sucht nach diesem Ort der inneren Ruhe. Gerade in der heutigen Welt, in der alles so unruhig ist, merkt man, wie mehr und immer mehr die Menschen eben auch genau das suchen. Nicht? Wo kann meine Seele eben Ruhe finden und dann oft auch in Richtungen gehen, die nicht mehr so gut sind, nicht? Um eben diese innere Ruhe zu finden. Und wir merken einfach, dass im Allgemeinen das sich so durchzieht in der Menschheitsgeschichte selber, nicht? Diese Suche nach der inneren Ruhe. Im Psalm 73 lesen wir sowas Ähnliches, nicht? Das ist ein sehr schöner Psalm, der eben davon spricht, von den Menschen, die Gott fern sind und die anscheinend immer alles zurecht bekommen, bei denen alles gut funktioniert. Und dann am Ende stellt sich der Psalmist die Frage, aber was ist denn überhaupt meine Sicherheit? Was ist denn meine Kraft? Wo ist denn meine Zuflucht? Wo findet meine Seele die Ruhe? Und er sagt eben, du leitest mich nach deinem Ratschluss, danach nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Wen habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf Erden. Mag mein Fleisch und mein Herz vergehen, Fels meines Herzens und mein Anteil ist Gott auf ewig. Denn siehe, die fern sind von dir, gehen zugrunde. Du vernichtest alle, die dich treulos verlassen. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Ich will erzählen von all deinen Taten. Nicht? Der Psalmist, der eben merkt, meine Seele kommt zur Ruhe und findet wirklich den Ort, den es sucht, in Gott selber. Nicht? Die Zuflucht findet die Seele in Gott. Und was sehr Ähnliches lesen wir auch im Psalm 27. Eines erbitte ich vom Herrn, dieses erbitte ich, im Hause des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Nicht? Das heißt, das ist so eine menschliche Suche nach einem Ort, wo wir Ruhe finden können. Und wir sehen durch die Bibel, aber auch durch unser eigenes Leben, wenn wir lernen, in Gott Ruhe zu finden, dann haben wir wirklich den Ort gefunden, wo die Seele zur Ruhe kommen kann. Nicht? Gott ist der Ort, an dem unsere Seele wirklich die Ruhe findet. Und das ist eben so ein bisschen das zweite Element. Nicht? Wissen, Gott bereitet uns diesen Ort vor, wo wir wirklich zur Ruhe kommen, wo wir den inneren Frieden finden. Und zu erlernen, dass wir nicht den Frieden suchen in äußeren Dingen, sondern immer mehr in der Beziehung zu Gott. Das sind so zwei Elemente, über die ich jetzt eben in dem ersten Impuls sprechen wollte, um ein bisschen zu erleuchten, um was es denn geht, wenn wir an den Himmel denken. Nicht? Klar, wir denken an das ewige Leben, aber was bedeutet dieses ewige Leben? Nicht? Wir haben erstmal gesagt, diese Beziehung, diese konkrete Beziehung zu Gott selber, der Himmel ist Gott selber, aber es ist eben auch ein Ort wie eine Burg, wie ein Zuhause, welches unsere Seele ersehnt, und welches Gott vorbereitet. Und das ist eben wichtig, dass wir das im Leben versuchen, wirklich zu erfahren. Es ist so, nicht, wenn die Dinge von unserem Kopf in unser Herz kommen, dann fangen wir wirklich an, sie auch konkret werden zu lassen in unserem Leben. Und dann fangen diese Dinge auch, diese Wahrheiten eben auch an, unser Leben umzuformen.
Unser Weg in den Himmel. Das war heute der erste Vortrag von einem Einkehrtag der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Pater Nikolaus Kleemeyer sprach über das Ziel unseres Daseins, den Himmel. Und wenn Sie das noch einmal hören möchten, dann geht das ganz klassisch auf einer CD. Sie können das Ganze auch im Podcast nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org und natürlich auch ganz einfach auf der Horeb-App. versäumen Sie auch nicht, einen Blick in die Details zu dieser Sendung zu werfen auf horeb.org im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Link zu den Legionären Christi bzw. zu diesem Haus in Neuötting-Alzgern, wo immer wieder Einkehr- und Fortbildungstage stattfinden. Geistliche Impulse, Katechesen begleitet von Gebet und heiliger Messe. Jeder und jede ist dort herzlich willkommen, dort mal vorbeizuschauen in Neuötting-Alzgern in Oberbayern im Noviziat der Legionäre Christi. Wie gesagt, alles weitere dazu in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Jetzt geht es hier weiter mit der Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm bei Radio Horeb. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.